don't need no education. We don't need no thought control.
Leben lernen.
Leben lernen. Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Also, wenn man jetzt in den Medien verfolgt, wenn über Schule diskutiert wird, ist ja ein großes Thema die vorwissenschaftliche Arbeit, die VWA. Eine großartige Entwicklung, sage ich jetzt etwas mit einem zynischen Unterton, weil es ja die jungen Menschen, vor allem im Gymnasium, aber eben auch in den berufsbildenden höheren Schulen, auf das spätere akademische Leben und Arbeiten vorbereitet. Also die VWA, das große Synonym für Selbstständigkeit, für selbstständiges Lernen. Ist das für dich auch so?
Ach, Benedikt, für mich ist das irgendwie so ein Schmerzpunkt jetzt gewesen. Allerdings durchaus ein logischer, dass diese VWA abgeschafft wurde, weil ich da mit ansehen musste, schon über Jahre, wie so ein ursprünglich guter Gedanke, dass Schülerinnen und Schüler sich beweisen mit einer ganz selbstständigen Arbeit, wo sie auch das Thema selber aussuchen können und ihr Interesse nach ihrem Interesse arbeiten können. Das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Dann hat man noch dazugegeben, es möge auch schon gewissen wissenschaftlichen Kriterien entsprechen bei der Matura, als Vorbereitung zur Matura. Ja, und das ist irgendwie nicht gelungen. Und die Frage ist, warum? Ich habe mehrere solche vorwissenschaftlichen Arbeiten im Freundeskreis und Bekanntenkreis korrigieren dürfen und habe mir jedes Mal gedacht, so kann das eigentlich nicht wirklich gehen.
Okay. Ja?
Junge Menschen schauen halt dann, was für ein Thema ist da, wo hat die Mama einmal eine Seminararbeit geschrieben, wo habe ich ein Buch, wo finde ich da irgendwas? Und dann war das ganze Sinnen und Trachten das Einhalten der Normen.
Mhm.
Wenn ich gesagt habe, Susanne, ich muss jetzt den Namen ändern, die hat über Tschernobyl eine Arbeit geschrieben. Was glaubst du, hat denn das für Auswirkungen auf die Menschen? Ich darf da nichts schreiben, was ich mir denke. Auf keinen Fall.
Okay.
Da schreibe ich gar nichts.
Mhm.
Und immer wenn ich gemeint habe, aber liebe Susanne, du schreibst so viele Fakten, ja, und du machst so viele Statistiken. Das ist ja toll, ja, es gehört auch zur wissenschaftlichen Arbeit dazu. Aber ich spüre keine Substanz. Ja, ich spüre nicht dich.
Mhm.
Ich spüre dich nicht. Na, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Also, die jungen Leute haben, das ist jetzt meine These, nicht gelernt, diese Brücke zu bauen zwischen eigenem Interesse, eigener Leidenschaft, die den Wissenschaftler ja dazu bringt, auch etwas zu veröffentlichen oder sich mit etwas oft jahrelang zu beschäftigen,
mhm,
und dem Einhalten der Seriosität.
Mhm.
Ja, dass die Quellen angegeben sind, dass man nicht irgendwas in den Raum schmeißt, was man sich halt selber als Mensch denkt, aber das keinen Sitz in der Realität hat. Und meine These ist, dass man das von Anfang an, wenn man sozusagen gebildet wird, also am besten schon vom Kindergarten an, einfach lernen muss.
Also diesen Hintergedanken, das, was du jetzt gerade angedeutet hast, was notwendig ist, Lass uns das nur kurz ein bisschen zurückstellen.
Ja, gerne.
Ich würde schon noch gern so über die Geschichte, wie es zu dieser VWA
ja.
oder in der Berufsbildenden heißt es ja Diplomarbeit, wie sich das entwickelt hat und was das heute ist. Und es ist ja nicht vollkommen abgeschafft, wir wissen es ja noch gar nicht ganz genau, ja. Sondern es soll ja noch ein Teil bleiben, aber dann quasi wieder, wie es früher einmal war, unter Anführungszeichen freiwillig oder als Zusatz, als Möglichkeit. Also mein persönlicher Zugang, es hat sich ein bisschen verändert, aber ich denke jetzt einmal einige Jahre zurück oder vor allem wie die VWA eingeführt worden ist in der Schule, war eine total zurückhaltende Haltung. Also ich fand es eigentlich nicht gut. Ich habe mir immer gedacht, okay, Gymnasium ist schön, Matura, alles gut und wichtig, aber es ist zu viel. Also diese VWA, diese vorwissenschaftliche Arbeit, dann da noch in der 7., 8. Klasse hineinzupacken, ist einfach zu viel. Die jungen Leute sollen sich halt auf ihre Matura konzentrieren und das ist too much. Also das war meine Haltung, mein Zugang. In dem Verallgemeinernden. Also ich würde dieses ursprüngliche System, wo es freiwillig war oder wo man es machen konnte, da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber dieses als einen verpflichtenden yeah. Bestandteil für alle zu machen und wo dann genau das passiert, was du gerade vorher beschrieben yeah. hast, das hat mich irritiert. Das hat mich eigentlich zur grundsätzlichen ablehnenden Haltung gebracht. Weil ich, ja, es ist zu viel. Es ist.
Naja, ganz stimme ich dir nicht zu, aber ich möchte vielleicht zur Geschichte was sagen, was ich weiß. Ich habe in meinen Ausbildungen und auch dann in der Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule öfter mit Bildungsmenschen auch gesprochen, die auch im Ministerium oder so gearbeitet haben. Und da hörte ich immer so heraus, ein bisschen eine Verzweiflung, dass die vielen, vielen Erlässe und Verordnungen, wo man sich gewünscht hat, Unterricht möge mehr zum selbstständigen Arbeiten anregen, auch möge ganzheitlicher sein, möge die Kreativität fördern, die Schlüsselkompetenzen, das haben wir in vielen Podcasts schon besprochen, also irgendwie nie ankommt in der Schule. Zum Beispiel dieser ganzheitlich kreative Erlass, den haben wir schon diskutiert 1971 in einer Ausbildung. Ja? Mhm. Aber es kam nie wirklich zur Umsetzung. Und dann hat man sich jetzt, siehe Standards, siehe, hat auch andere Gründe, ja, Bologna sage ich dann nur so, Zentralmatur, auch diese VWA, hat man sich so daran gemacht, gesetzlich erlassene Ziele anzugeben. Mhm. Natürlich in der Erwartung, dass man jetzt erkennen wird, als jede Lehrerin und jeder Lehrer oder auch Schulleitung erkennen wird, um das zu erfüllen, müssen wir unseren Unterricht ändern. Also was ich allerdings mit den Bildungsmenschen, mit denen ich gesprochen habe, ja, ich habe nicht den ganzen Einblick. Aber so das Leiden daran, dass man nie wusste, wie kriegt man es in die Schule hinein, dann eben von, aber man hat sich das immer gewünscht, ja. Ich habe schon gesprochen von diesen Papieren der Industriellen Vereinigung und anderen. Unterricht muss mehr tun als Sachinhalte vermitteln, ja.
Ja, und auch zum selbstständigen Lernen führen.
Das gehört ja dazu. Mhm. Selbstständigkeit und Sozialkompetenz, alles gehört ja dazu. Und dann hat man sich gedacht, naja, wenn jetzt das fix ist, wenn man jetzt weiß, wie am Schluss es sein soll, ja, kehrt ja die Zentralmatura dazu, das ist ja auch ein zum Teil sehr schreckliches Kapitel, über das man diskutieren könnte. Ja, jetzt bleiben wir bei der VWA, dass eben Schülerinnen ihren eigenen Interessen nachgehen können und dann selbstständig arbeiten können, lange dafür Zeit haben. Das ist ja alles eine gute Idee.
Also ich finde es ja, so wie es zuletzt sich entwickelt hat und wie es der Stand der Dinge war, vollkommen akzeptabel. Also in der 7. Klasse gibt es schon einen Blick darauf, dass man ein Thema wählt, wo man sich eben vertiefen kann, wo man recherchiert, wo die Schülerin, der Schüler ja, aus eigenem Interesse auf die Spur kommt und sich damit beschäftigt. Es ist ja auch erstens einmal eine tolle Sache, weil es ist eine, du hast gesagt, viel Zeit. Es ist ein Langzeitprojekt. Mhm. Und das finde ich auch einmal notwendig und schön.
Und es ist individuell.
Und es ist individuell, ganz richtig. Es ist mit viel Zeit verbunden. Die Administration bringt ja dann auch eine klare Struktur für die SchülerInnen, weil man muss das Thema nennen, man muss ein grundsätzliches Thesenblatt oder Konzept einmal abliefern. Das ist terminisiert. Das heißt, die Struktur alleine ist schon eine Hilfe, dass das nicht dann in einer Woche oder in einem Monat zu passieren hat, sondern schon auch etwas gelenkt, was ja gut ist. Und ich fand die Struktur, so wie sich das jetzt in letzter Zeit, wie da der Stand der Dinge war und wie es Teil der Matura ist, eigentlich ganz gut. Wir reden da jetzt hauptsächlich über AHS. In der BHS ist ja eine andere Geschichte, finde ich, hat es von der Struktur her vielleicht noch viel etwas Logischeres, mhm. weil es, ich sage gerade dort, wo es berufsbildend ist,
ja.
Ist es ein Resümee an dem Erlernten, an einem Werkstück oder an Beispielen. Also da ist es noch sehr, sehr konkret und sehr konkret auch mit dem, was man da an Qualifikation durch die Schule und der Schulform sich angeeignet hat, dann sichtbar und wird so ausgebaut. Aber in der AHS, also ich fand die Struktur eigentlich gut. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen politischen Geschehen. Und das ist wieder ganz typisch populistisch. Und ich würde als Überschrift geben, super bildungspolitisches Versagen, die Katastrophe schlechthin. Jetzt kommt da plötzlich die künstliche Intelligenz und die zerstört das österreichische Bildungssystem und stellt die große Problematik. Ja, das macht wahrscheinlich haben einige Lehrer bemerkt, dass diese vorwissenschaftlichen Arbeiten sehr mit künstlicher Intelligenz auch oder unterstützend gestaltet sind. Das wird wahrscheinlich eine Praxiserfahrung sein, genau. Und so kommt jetzt die große Erleuchtung und die große Überforderung und die super bildungspolitische Reaktion, schaffen wir es wieder ab.
Ja.
Weil man muss sich dann gar nicht damit auseinandersetzen. Und also das ist für mich schon der unglaubliche, schreckliche Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil abschaffen ist super, man hackt es wieder ab, damit man ein Problem, damit man sich mit dem Problem eigentlich gar nicht erst auseinandersetzen muss.
Ja, mir tut das wirklich, es tut mir wirklich weh. Ja. Aber ich habe es natürlich kommen sehen und möchte jetzt noch einmal zurückgreifen oder halt vielleicht auch etwas erzählen, was ich im geschützten Rahmen ohne gesetzliche Vorlage mir so dazu ausgedacht habe, zum Thema auch selbstständiges Lernen.
Mhm.
In meinen Deutschklassen der letzten 10 Jahre meines Arbeitens habe ich eingeführt, von der ersten Klasse an bei den 10-Jährigen schon, und das würde ich auch in der neuen Mittelschule, habe ich das empfohlen, also nicht nur AHS. Ich habe das damals genannt Semesterarbeit, weil mir kein anderer Begriff eingefallen ist. Und da hatten die Kinder so lange Zeit, wie sie wollten.
Mhm.
Und haben in ihrer kindlichen Welt, aus ihrer kindlichen Welt heraus, also zweimal im Jahr, mindestens einmal im Jahr.
Also es war tatsächlich, du hast es in jeder Schulstufe gemacht und pro Semester.
Genau. Hm? Das war, ich habe das auch gleich, es war sozusagen gleich wert hier einer Schularbeit, jetzt auch von der Note her. Und es hat immer so irgendwie auch in den Unterricht gepasst. Ja? Zum Beispiel, wenn wir uns beschäftigt haben, wie geht ein gutes Interview, das auch dann den Zuhörern etwas gibt. Weil das müssen sie auch lernen. Sonst sagen sie, wie heißt du, was machst du, wo kommst du her, wie viele Kinder hast du und so. Also die richtigen, unterschiedlichsten Fragen zu stellen. dann war eben die Semesterarbeit, ich erzähle jetzt ein Beispiel, ja, suche dir einen Menschen, der dich aus irgendeinem Grund interessiert. Das kann Papa, Mama, Oma, Opa, Freund, es kann irgendjemand sein. Und suche dir ein Thema, das dich interessiert. Sei es die Arbeit dieses Menschen oder das Buch, was ihr beide gelesen habt. Ist ganz egal, irgendein Thema. Und dann mach das Interview und das schreibst dann auf. Ja. Ich habe dann auch noch andere Bedingungen dazu gestellt. Zum Beispiel ein erster Teil musste sein, und da habe ich dann auch gesagt, mindestens war von mir aus 300-400 Wörter, je nach Schulstufe. Welchen Zugang habe ich persönlich zu dem Thema? Was interessiert mich daran? Wie möchte ich an die Sache herangehen? Was erwarte ich mir? Welche Ziele habe ich mit meiner Arbeit? Was hat das mit mir zu tun? Mhm. Das habe ich eingefordert, weil mir der Ich-Bezug, das kommt ja, glaube ich, auch aus allen Podcasts heraus, die wir machen, ja sehr wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich noch einen Schlussteil, einen dritten Teil eingeführt, der musste auch so lang sein. Das war sozusagen der Reflexionsteil. Was war jetzt bei dem Ganzen? Was weiß ich jetzt, was ich vorher nicht wusste? Mhm. Was gibt mir das für mein Leben? Was werde ich mir auf ewig merken, haben wir mal gesagt. Ja? Ja, ja. Was werde ich mir auf ewig merken? Wenn Sie älter waren, was war mein Preis-Leistungs-Verhältnis bei der ganzen Angelegenheit? Ja, was habe ich gewonnen? Was hat es mich gekostet? So. Oder einmal zur Arbeit des Vaters oder der Mutter oder des Onkels. In der vierten Klasse geht es zum Beispiel um Berufsorientierung bei den 14-Jährigen. Wieder eine Semesterarbeit, such dir irgendeinen Menschen aus, den du liebst und oder der dich interessiert, musst du ihn nicht lieben, oder wo dich seine Arbeit interessiert und beschäftige dich mit dieser Arbeit. Was braucht man, dass man das kann und was musst du dir lernen und wie steht und so weiter und so weiter. Und da weiß ich noch, meine kleine Anja, glaube ich, sie geheißen. Der hat ein A4 großes Bild dazu gegeben. Da treibt es mir immer noch die Träne ins Auge, weil ich das so berührend fand. Mit einem riesigen Hochhaus, also 1000 Fenster hat man auf dem Bild gesehen. Bei einem Fenster hat sie ein Kreuzerl gemacht. Und dann hat sie gesagt, das ist das Büro von meinem Papa. Ja, weißt du, diese Arbeiten sind aus der kindlichen Welt entstanden mit meiner Lenkung als Pädagogin und Didaktikerin, dass das auch Hand um Fuß kriegt. Je älter sie wurden, umso mehr habe ich auch auf Seriosität Wert gelegt, sozusagen, dass man nicht einfach was behaupten kann, dass man dazu schreiben soll, wo man das her hat, wenn es um eine eigene These ging. Ja, aber so sind sie hineingewachsen in das selbstständige Arbeiten. Und das war dann einfach in der Matura-Klasse dann überhaupt kein Problem mehr.
Aber weißt du, eben dieses selbstständige Arbeiten und die selbstständige Auseinandersetzung, also genau, auch die geleitete, aber vor allem eben die Auseinandersetzung. Ja. Und ich habe vorher schon gedacht, also wenn ich über VWA nachdenke, ja, und wie wird man in Laufe der Schulstufen der Jahre darauf vorbereitet, dann gibt es ja etwas, was wir alle kennen, was wir alle in der Schule erlebt haben, das Referat.
Ja, das ist ja genauso eine
also, Schicht. Ja, eben. Aber das ist ja, und meine Bilder, die ich damit verbinde, sind, man kriegt ein Thema oder im besten Fall hat man es vielleicht die Möglichkeit gehabt, das selbst zu wählen und man setzt sich damit auseinander. Meistens ist die Schülerin damit ja schon, ja, ich würde jetzt, das ist jetzt zu abwertend, wenn ich sage, überfordert, aber die Herausforderung ist ja grundsätzlich einmal, sich mit dem Inhalt, und wenn das jetzt ein großes Themenkapitel in Geschichte zum Beispiel ist, ist es eine große Herausforderung, die Zusammenhänge oder überhaupt den Inhalt zu verstehen, warum es da geht. Ja. Und das soll man dann vortragen. Und meine Erinnerung was Referate anlangt, beschränkt sich, und auch so, wie ich es dann später in der Schule auch als Lehrer erlebt habe, beschränkt sich darauf, dass das mit größtem Vermögen versucht wird, etwas zu replizieren, etwas zusammenzufassen, was man vielleicht annähernd verstanden hat oder wahrscheinlich auch leider eben nicht. Ja? Und genau diese Aspekte, die du jetzt gerade beschrieben hast, was erkenne ich darin? Was ist die Information? Was macht es mit mir? Was löst es in mir aus? Was sagt mir das? Was lerne ich damit? Das ist bei den Referaten, die ich erlebt habe, nie passiert.
Genau, dort habe
ich auch und dann ging es um die Präsentation, und viel später dann macht man das ja jetzt mit PowerPoint, und dann ist vielleicht der Form der PowerPoint noch viel entscheidender, dass die toll animiert ist, dass die Schriften zusammenpassen und die, was aufpoppt, alles wunderbar und perfekt ist. Aber um den Inhalt und ob ich den Inhalt irgendwie verstanden habe, und dann eben genau der Punkt, was folgt daraus für mich, für uns, was nehmen wir davon mit, das ist nicht passiert.
Ja, das hat mich ja immer schon gequält, ja, weil eben die Referate, das habe ich die ersten 2-3 Jahre meines Lehrerinnenseins erlebt, und haben gedacht, nie wieder mache ich sowas als Lehrerin. Okay. Ja, dieses Sinnentleerte, wo halt die Mama sagt, nimm die Römer in Österreich, da habe ich schon ein Referat gemacht. Ja, aber genauso passiert.
Ja, ja.
Ich musste da, und darum wurde mir so wichtig, ich will auch als Lehrerin sehen, welchen Bezug hat die Schülerin zu dieser Thematik. Darum habe ich diesen ersten Teil eingeführt, ja auch bei den Referaten genauso. Mhm. Und ich habe mit ihnen stehen geübt, ja, atmen, in das Zwerchfell, wirklich in den Bauch hinein zu atmen, auf beiden Beinen zu stehen. Und dann habe ich mehrere Übungen gemacht, zum Beispiel auch sowas, dass sich die Kinder aufgestellt haben, links und rechts, ja, und ein Kind hat dann einen Ton, zum Beispiel ein Ho, von sich gegeben. Und der Ton musste ganz hinten ankommen. Und die Reihe, die links und rechts gestanden ist, hat dann gesagt, bei mir ist er runtergefallen. Oder er kam nur bis hierher, um ihnen auch so die eigene Kraft, die man ja braucht, wenn man aus eigenem Interesse etwas weitergeben möchte. Mhm. Das habe ich halt mit ihnen auch entwickelt.
Aber Elsbeth, eben, schau, da hast du Vortrags Technik oder Vortragen dadurch geübt. Was in meiner Wahrnehmung einfach ist, das hat man nicht differenziert beim Referat, weil man hat alles zusammengepackt. Ja. Du musstest alles in Perfektion möglichst liefern.
Ja, und
du musstest
zuerst,
du musstest den Text, du musstest den Inhalt verstehen, du musst den Inhalt zusammenfassen, du musst den Inhalt weitergeben. Und dann musst du es auch noch gut präsentieren. Du musst sehr viel. Und das ist schon die Überforderung pur.
Ja, und dann, das habe ich bei vielen auch Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, wie das dann bewertet wird, das Referat, dann gibt es die Phrasen. Du hast Augenkontakt gehalten, du hast nicht gestottert, du hast laut genug gesprochen, es hat sich alles auf Formalismen konzentriert. Mhm. Und deswegen wollte ich das Individuum hineinbringen und habe nicht zugelassen, dass wer hinten an der Tafel lehnt und irgendwie da was murmelt, sondern ich möchte, also vor der Klasse zu stehen heißt, ich möchte meinen Mitschülerinnen etwas sagen. Ich. Mhm. Ja? Und als eine da über die Violine gesprochen hat, das weiß ich noch, das war der Anfang und da die Teile alle der Violine und niemand hat aufgepasst, weil es so fad war. Dann habe ich gesagt, liebe Melanie, stell dich jetzt einmal her und sag der Klasse, ich spiele Geige. Mhm. Was hast du da? Nimmst du Unterricht? Was gefällt dir daran? Was fällt dir schwer? Mhm. Wann bist du erfreut vom Geigenspiel? Erzähle das. Du darfst, das habe ich natürlich auch, da werden auch eingeführt, da werden sich manche jetzt schrecken. Ich habe gesagt, du darfst fürs Erste in der Mundart sprechen, die du gewohnt bist. Ja? Mhm. Manchmal hasse ich mein Geigen, aber dann wieder. So, ich habe das zugelassen, weil ich bemerkt habe, irgendetwas, das mit Gefühlen zusammenhängt, geht in der Hochsprache nicht, wenn man ein Leben lang überall Dialekt spricht. Ja? Das heißt, man muss erst auch in der Schule lernen, dass man selbst die innerste Gefühle auch in der Hochsprache ausdrücken kann.
Wie man also, sich artikuliert. Ja.
Das war mir einfach wichtig, dass, also weil mir in meinem Leben auch Authentizität so ein Grundwert ist und das wollte ich auch weitergeben. Und dieses irgendwas dahergeplappere und da schon, ich habe den ersten Schritt vor der KI miterlebt, das war der Computer, ja. Papiere, die ich von Schülerinnen und Schülern bekam als selbstständige Arbeit, das habe ich immer schon gemacht, aber halt handschriftlich, haben sie dann zum Beispiel zu einem Artikel oder zu einem Buch, es war halt eine Arbeit, die im Semester auch zu verrichten war. Und da kriegte ich halt zwei Seiten. Und dann kam der Computer und dann kamen die Suchmaschinen, ja. Und auf einmal wurden alle selbstständigen Arbeiten, die ich von den Schülerinnen bekam, nicht zweiseitig, sondern 20-seitig und manchmal 50-seitig, weil sie mit Freude
zu viel Information hatten.
Alles heruntergeladen haben. Ja, also das heißt, ich bin ja in das aus eigenem Antrieb hineingewachsen, hatten ja noch keine Gesetze und nichts. Ja? Ich habe mir nur gedacht, was tue ich jetzt mit diesen 50 Seiten, wie gehe ich damit um, wenn ich genau messerscharf erkenne, dass eigene Seiten höchstens zwei sind und alles andere ist irgendwoher.
Die, alles andere war die Aufgabe, wie formuliere ich diese tollen Sätze, die ich dann gegoogelt oder irgendwo herbekommen habe, so um, dass man es nicht merkt.
Ja, das ist jetzt die Hauptaufgabe in der VWA. Ja? Also es geht nicht darum, dass ich meine Gedanken ausdrücke und dann schaue, dass das und dass das natürlich auch Hand und Fuß haben muss, sondern wie formuliere ich um? Genau wie du gesagt hast. Dass niemand merkt, auch nicht die Plagiatsforscher, es nicht herausfinden, dass das eigentlich gar nicht von mir ist. Das ist tragisch. Weißt du, wo richtet sich die Energie hin bei meiner Arbeit? Und jetzt, da kommen wir mal wieder zur VWA. Es ging einfach in so wenigen Fällen nur wirklich um die Inhalte. Es ging um die Formalismen. Und das war so viel Arbeit.
Also meine Skepsis, die ich vorgeäußert habe, hat ja auch damit zu tun, nicht weil ich es nicht gut finde, dass man dahingehend ausgebildet und vorbereitet wird. Also der Ansatz ist ja gut, das ist ja keine Frage. Sondern genau eben, weil es nicht zu Ende gedacht ist aus meiner Sicht. Weil es einfach zu viel ist. Weil, und dann stehen halt die Formalismen im Vordergrund, weil es ums Eigentliche gar nicht mehr geht, weil es einfach zu viel ist. Also im Studium, wenn man ein Studium anfängt, dann hat man mal ein Pro-Seminar, in allen Studienrichtungen, wo es einmal geht um
wissenschaftliche
Arbeiten. Und dann kommt einmal, und dann vielleicht eine Pro-Seminararbeit oder dann später halt Seminare. Und das wird Schritt für Schritt gelernt. Und natürlich auch mit der Auseinandersetzung mit dem Stoff. Jetzt hat die VWA, ich spreche nur aus meiner Beobachtung, ja, bin kein Experte dafür, da mit Akribie werden die SchülerInnen dahin gedrängt, sich ein spannendes, interessantes Thema zu finden. Ja. Natürlich hat die SchülerIn nicht den Überblick und kennt ja meistens das auch gar nicht. Also ein Beispiel von einer Bekannten. Die hat sich das Thema, finde ich wahnsinnig spannend, was und warum träumen wir gewählt.
Mhm. Schön, ja.
Total spannend, ja. Und das, okay, wie ist das verlaufen? Das erste Problem war einmal, es braucht eine Betreuung. Von ihren LehrerInnen hatte sie die nicht. Das heißt, sie hat dann eine Betreuerin bekommen, das hat halt interne Gründe, die nicht ihre Klassenlehrerin, ihre Lehrerin war, die sich gar nicht kannte. Weil man muss ja natürlich dann jemanden finden, der irgendwie zu dem Thema passt oder da das entsprechend betreuen kann. Das ist bei diesem Beispiel einfach alles schief gegangen, weil die Betreuerin war jemand, die auch keine Ahnung davon hatte. Die hat keinen Bezug zur Psychologie oder überhaupt zu diesem thematischen Bereich.
Für aber
die
sie war hat das sich bereit entspannt. Erklärt oder warum
sie hat sich das bereit gemacht? Erklärt, ich kenne die Hintergründe nicht genau, ja. Aber so kam das halt. Ja. Und dann muss ja vorher mal das Thema bestimmt vorstellen, werden, ja. Vorgestellt werden und genehmigt werden. Früher ging das ja dann bis zum Landesschulrat, also bis zur Bildungsdirektion.
Das Abstract.
Ja, also das musste dann ja alles auch entsprechend offiziell genehmigt werden. Okay, also die Fragestellung war großartig und hervorragend. Und ich würde sagen, diese Schülerin hat sich auch tatsächlich wirklich total intensiv damit auseinandergesetzt. Also von wegen jetzt irgendwie gegoogelt und nur so, sondern wie ist das dann abgelaufen? Ja. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine Schülerin, die hat ihre Schullaufbahn hervorragend abgeschlossen. Die hat dann wirklich 8. Klasse Matura, also eine Vorzugsschülerin.
Ja, ja.
Deswegen dieses Beispiel. Okay, sie ist in die Buchhandlung gegangen und hat sich die Bücher, die es da gab, genommen. Das war ihre Grundlage. Und ich habe die Ehre und das Vergnügen gehabt, eben, weil du das auch
zu lesen.
Das auch zu lesen, ich habe das Korrektur gelesen. Und es war für mich sehr spannend. Ich habe, was den Inhalt anlangt, schon ein bisschen auch ein Background, weil ich im Rahmen von Philosophie auch sehr viel Tiefenpsychologie gemacht habe. Und es war grundsätzlich einmal spannend zu lesen. Die Sprache war sehr gut, also spricht für die Schülerin. Aber ich habe mich dann einfach irgendwann angefangen zu wundern, weil ich gespürt habe und gemerkt habe, okay, sie hat über ein Thema gearbeitet, das sie fasziniert, das sie interessiert. Die Auseinandersetzung, warum träumen wir?
Ja.
Und dann um Gottes Himmels Willen, was haben wir dann für Bilder, für Träume?
Ja.
Also eigentlich der Zugang sensationell, fantastisch, weil es eine ganz konkrete, interessante Auseinandersetzung bringt, die auch sehr subjektiv auch einen Zugang gibt. Natürlich ist dann ganz klassisch mit der Einleitung, mit der Begriffsbestimmung, den Definitionen und so weiter. Aber diese Schülerin hat dann über Dinge schreiben müssen, die also einfach zu den Wurzeln eben der tiefen Psychologie zu Sigmund Freud gehen. Ja? Und im Gespräch mit ihr habe ich herausgefunden, wie ich danach gefragt habe, Sigmund Freud, mir ist es nämlich aufgefallen, sie hat Freud zitiert, Sigmund Freud, aber sie hat nicht einmal Sigmund Freud, sondern nur Freud hingeschrieben. Mhm. Und das hat mich dann zur Nachfrage gebracht. Und dann habe ich bemerkt, dass sie gar nicht weiß, wer Sigmund Freud war.
Ja, schau.
Und außer, dass das in dem Zusammenhang in der Literatur, die sie gelesen hat, kam das halt, dass das sich auf Sigmund Freud bezog. Nur was es mir gezeigt hat, ist, da ist die Tiefenpsychologie, da ist ein riesengroßes Thema, das man nicht einmal ausschöpfend in einem Bachelorstudium macht, sondern das ist ein ganz großes Fachgebiet, das aber ein Basiswissen braucht, damit ich da einen Zugang bekomme. Ja. Und das ist da, kann ich ja da gar nicht erwarten, aber es wurde erwartet in diesen, keine Ahnung, 20 Seiten, 15 Seiten da hineinzupressen. Und dann schreibt eine Schülerin über ein Thema, total spannend, aber natürlich aus dem Blick repliziert aus Büchern, die sie hat. Und die waren überschaubar, weil es war dann nicht eine große Bibliothek, sondern zwei, drei Bücher, die die Informationsquelle sind. Und daraus her zusammenfassend und viele Zitate, wo sie logischerweise gar nicht wusste, woher die kommen und wie sie einzuordnen sind.
Das ist ein sehr spannendes Beispiel, das mir erstens jetzt auch klar macht, warum die Lehrergewerkschaft sich auch für das Abschaffen der VWA eingesetzt hat. Das habe ich nämlich sehr erbost, weil ich das auch merke. Ja, für Lehrer ist das eine totale Herausforderung, weil sie das...
Möchtest du nicht sagen, es ist eine Überforderung?
Weil sie glauben, sie müssen jetzt auf einmal auch Wissenschaftler sein zu einem Thema. Ja? Mhm. Und da traue ich einen schon ein bisschen nach der Vorstufe zur VWA, die habe ich ja ein paar Jahre lang selber miterlebt. Da musste sich auch, bevor es VWA hieß, musste sich schon jede Schülerin, musste eine Schwerpunktarbeit schreiben, musste sich einen Schwerpunkt aussuchen und dazu dann auch eine Lehrerin, einen Lehrer ihrer Wahl finden. Also hat auch schon viele Lehrer haben das schon abgelehnt, das tun sie sich nicht an und so. Manche waren auch sprachlich nicht firm genug. Mhm. Ja, die sind dann zur Deutschlehrerin zu mir gekommen und gesagt, kannst mal du das durchlesen und so. Aber da war noch die Möglichkeit, sozusagen auch des Fragments von der Wissenschaft her, ja, wenn sich ein junger Mensch mit Träumen, so wie du sagst, beschäftigt und dann dazu auch Bücher liest.
Oder auch vielleicht, wie du es vorher gesagt hast, aus der Eigenerfahrung kommt.
Ja, weil sie natürlich dann auch angeben, warum sie sich mit dieser Thematik beschäftigt.
Vielleicht nennt sie sogar ein Beispiel eines Traums und versucht dadurch einen Zugang zu machen. Aber das geht natürlich einer VWA nicht, weil da muss ich ja wissenschaftlich sein.
Ja, natürlich. Die Frage ist, ja, ich habe schon viele wissenschaftliche Bücher gelesen. Das ist jetzt so eine Parenthese zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Aber mich interessiert auch eine wissenschaftliche Arbeit nur dann, wenn ich merke, dass da ein Wissenschaftler dahinter steht, der selber mit Leidenschaft, mit Begeisterung arbeitet, der natürlich nicht sagt, ich finde das vollkommen falsch. Das wird ein Wissenschaftler nicht sagen. Aber er wird vielleicht hinschreiben, es stellt sich eindeutig die Frage, wohin das führen könnte. Mhm. Ja, also ein Wissenschaftler weiß, sich auszudrücken, ohne dass er jetzt unseriöserweise mit irgendwas hineinprescht. Das muss man halt auch langsam erst lernen. Aber es interessiert mich auch eine wissenschaftliche Arbeit, die seelenlos ist, wo ich merke, ja, das wissen wir eh schon längst und das wissen wir auch schon längst, das ist ein Nachgebete. Ja?
Ja,
also, aber zudem erzieht man doch die jungen Leute
aber,
in der VWA.
Mich regt es auf, mich regt schon der Begriff vorwissenschaftliche Arbeit auf.
Ja.
Und wenn man dann das Vor auch noch verschluckt und nur bei wissenschaftlicher Arbeit kommt, dann muss ich sagen, Entschuldigung, was ist das für eine Anmaßung und was ist das? Also es ist absurd. Also diese Bezeichnung vorwissenschaftliche Arbeit ist schon völlig absurd und falsch.
Ja.
Weil das, was du beschreibst, was man vielleicht damit zeigen und lernen und welche Kompetenzziele es haben sollte, also einfach in die Schule, in die AHS, das hineinschwappen zu lassen, was man da akademisch mit wissenschaftlichen Arbeiten meint, finde ich einfach eine Anmaßung und es ist ein Erschlagen der SchülerInnen.
Nur man hätte ja auch ernster nehmen können, du sagst, wenn man das auch noch weglässt, man hätte das Vor ernster nehmen können. Ja?
Ja, oder man hätte es gleich ganz anders bezeichnen können.
Oder so wie vorher war es halt eine Schwerpunktarbeit.
Ja.
Und da muss ich auch dazu sagen, eine Schülerin wollte unbedingt schreiben, weil sie das so interessiert hat. Warum ist eigentlich überall Musik? die heute in Musik ihre Schwerpunktarbeit schreiben. Und habe mir auch ein Thema hergeworfen, weil mir doch nur ich kenne mich da nicht aus. Ja, sozusagen, ich habe dann schon eine Ö1-Sendung gefunden, eine dreiteilige, die da hieß Musik am stillsten Örtchen. So quasi, dass wir überall Musik haben und habe ich da auf diese Weise auch sozusagen eine Grundlage, eine Unterlage auch geben können. Aber so eine Schülerin schreibt halt vorwissenschaftlich. Sie wird von mir dazu erzogen, wie wir es zuerst gesagt haben, ja, diese Grundregeln, dass man nicht einfach irgendwas behaupten kann, dass man die Quellen angibt, wenn man wo was her hat und diese Dinge. Aber es darf fragmentarisch bleiben, so wie in deinem Fall. Sie muss nicht eine Spezialistin für einen Sigmund Freud werden, obwohl natürlich der wichtig ist für die Traumdeutung. Das wissen wir so natürlich als.
Aber weißt du, um bei dem Beispiel noch
es darf
etwas,
vorbleiben,
noch
ja?
etwas ins Feuer zu gießen, der Punkt ist natürlich, sie hat diese Arbeit, warum träumen wir, dann halt wirklich tatsächlich nur auf Sigmund Freud beschränkt.
Nee, das ist ja auch wieder.
Und das ist mir beim Lesen natürlich dann auch als Problem vorgekommen. Dann, ich habe ja, aber man konnte ja den Titel nicht mehr ändern, weil ich habe angeregt, man müsste eigentlich dazu schreiben, warum träumen wir aus dem Blickwinkel Sigmund Freud? Ja. Weil in der ganzen VWA kam dann natürlich die aktuelle neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die kamen da überhaupt nicht, sie wurden nicht einmal erwähnt, sondern es war quasi der Stand der Dinge, war die Tiefenpsychologie mit Sigmund Freud und so weiter. Was alles wunderbar ist, ist mir total sympathisch, aber
Interessiert es nicht, weißt du, so interessiert es die Schülerinnen selber auch nicht.
Ich würde fachlich sogar sagen, es ist zu einem Teil, es ist zu hart, es als Themenverfehlung zu nennen, aber es ist natürlich sehr, sehr problematisch. Also das wurde mit 1 benotet, das ist alles wunderbar und es war wirklich eine exemplarische, ganz tolle Arbeit, aber ich sehe da...
Aber auch nicht wirklich wissenschaftlich.
Natürlich nicht. Das kann es ja nicht sein.
Ja, klar.
Und das ergibt aber einfach das Problem. Und das meine ich mit dieser Überforderung. Weil es macht ja was anderes, wenn ich zitieren lerne, wenn ich vielleicht zuerst einmal das Recherchieren lerne. Und wo bekomme ich die Informationen her?
Das müssen sie schon früher lernen, aber lernen sie eben zu wenig. Ja, aber ja klar. Und man muss, weißt du, das gefällt mir so an der Arbeit, die sie so aus eigenem Interesse schreiben und wo wir uns auch wünschen, dass das hinführt auch zu einem seriösen Blick, also zu einem wissenschaftlichen Blick, nennen wir es einmal so, dass zunächst auch noch das eigene so dabei sein kann, wenn ich jetzt an junge Menschen denke, die ich kenne und das Thema, warum träumen wir? Die würden vielleicht auch sich beschäftigen. Ich habe gehört, es gibt ein luzides Träumen und gibt es Menschen, die im Traum was voraussagen können? Mhm. Oder gibt es warum Albträume und arbeitet man wirklich nur das auf, was man so erlebt hat? Manchmal findet man ja keinen Zugang. Wieso träume ich von einem Pferd und ich habe schon 3 Wochen kein Pferd gesehen? Weißt du, junge Leute interessiert sowas, was sie selber erleben und stellen sich dann die Fragen. Und wenn man ihnen das nimmt, dann wird es eben so ein, ja, was mich überhaupt nicht mehr interessiert, ja, in so daherplappern, zusammengetragen von irgendwelchen schon wissenschaftlichen Arbeiten, aber irgendwie zusammengetragen. Wozu erzieht man dann die Menschen? Weißt, als eine, die viel hält von der Wissenschaft, bäume ich mich da natürlich auch auf und denke mir, wozu erzieht man da die Menschen? Das ist nicht wissenschaftlich. Ja? Das ist halt, Gott sei Dank finde ich ein tolles Buch, aus dem ich jetzt das Wissen herausschreiben kann. Jetzt muss ich lernen, wie ich es umformulieren kann. Ich muss alles wegtun, wo das Ich drinnen ist, weil das Ich darf auf keinen Fall drinnen sein. Weißt du, so habe ich es erlebt, auch in meinen Erinnerungen. Und dann kann man es ja wirklich weglassen. Da muss ich sagen, okay, gut, dass man es abgeschafft hat. Aber eigentlich ist es sehr schade, dass man es abgeschafft hat. Man hätte es nur vielleicht anders nennen sollen und die selbstständige Arbeit fördern sollen, so wie mein Beispiel zuerst, einfach Schule und Unterricht braucht als Grundlage die Erziehung zum Selbstständigen nach eigenem Plan.
Also eben, ich muss ehrlich sagen, mich hat jetzt auch dieses scheinbare Abschaffen, also dass man das jetzt wieder rausnimmt, regt mich eigentlich mehr auf, ja, weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, weil ich es eigentlich ein Resignieren auch der Bildungspolitik sehe.
Ja.
Und da hat man vorher eine bildungspolitische Entscheidung getroffen, des Mords eingeführt und ein Gerüst geschaffen und dann plötzlich löscht man es wieder aus, weil es irgendwie ein Problem gibt. Okay, ich sehe schon, dass es natürlich einen Nutzen und einen Effekt hat, aber weil es ein Langzeitprojekt ist in der Schule und das finde ich einmal gut.
Selbstständigkeit
fördert, ganz richtig, aber wir sind uns da schon einig, es könnte auch in einer anderen Form sein und nicht dann so quasi unter Anführungszeichen akademisiert und das schon so suggerieren, dass das quasi schon das Studium vorwegnimmt, weil das passiert dort einfach nicht und ist dort auch nicht notwendig.
Ist nicht notwendig und bringt auch nichts. Also das Ziel wird meiner Meinung nach damit nicht erreicht.
Weil die Formalismen im Vordergrund stehen.
Das ist das Ziel. Ich kann zu einem Thema so schreiben, wie man es sich in der Wissenschaft erwartet. Das wäre dann so das Ziel. Aber ums Thema und um Inhalte geht es überhaupt nicht, so wie es jetzt ist. Und das ist eben schade.
Ja, und ich würde mir halt wünschen, oder ich würde es vielen SchülerInnen wünschen, wenn der Zugang eben die Leidenschaft und das Interesse wäre. Und in die Richtung sprichst ja du auch immer, nämlich diese Neugierde. Und das ist ja eigentlich die Basis, weil was ist denn grundsätzlich wissenschaftliches Arbeit? Das, wenn Menschen das beruflich machen und sich fortbilden, dann gründet das hoffentlich in den meisten Fällen in einem persönlichen Interesse.
Na klar,
in der Vertiefung.
In der Leidenschaft
in
oft
der
sogar.
Ganz richtig, daraus lebt Wissenschaft und das ist es. Und wenn etwas von dieser Idee, dieser Neugierde, dieser Leidenschaft in der Schule zündet, das wäre eigentlich der Punkt. Und das wäre meine positive Erwartung oder meine Hoffnung, die eigentlich hinter diesem ganzen Konstrukt steht.
Ja, aber da sind wir jetzt wirklich, Benedikt, da hast du mir jetzt hergegeben, was die Grundlage von allem ist. Ja, nämlich wirklich die Grundlage, wie kann Schule auch die Leidenschaft erwecken zu bestimmten Themen. Ja, alles, was motivationsfördernd ist. Und das ist halt einmal das selbstständige Arbeiten, dass ich Zeit bekomme, mich mit etwas zu beschäftigen und dass das dann auch gewürdigt wird in meinem, was so mein 13-jähriges oder 17-jähriges Hirn oder 8-jähriges Hirn, was das so denkt und produziert. Mhm. Und es gibt da eine DVD von Reinhard Kahl, der hat sich viel mit Schulen in Deutschland beschäftigt und auch mit Kindern. Und der hat unglaublich schön, also das berührt mich, dieser Film über Kindergartenkinder, die halt ausgestattet werden mit, die haben alles da zur Verfügung, Mikroskop sogar und verschiedenste Dinge, wo sie dann so in der Natur sich bewegen und wie dann der eine zum anderen sagt, ah, ich glaube, da war ein Wolf. Und einer sagt, wie kommst du auf die Idee, dass da ein Wolf war? Na, kriegst du mal diese Form der Zehen, das habe ich wohl gelesen in einem Buch und so. Weißt du, wo die so beginnen, schon sich ihre Thesen zu machen.
Ja.
Nicht nur was malen, was ihnen die Kindergärtnerin schön vorgemalt hat, sondern wo die tatsächlich schon im Kindergarten angeregt werden, sich die Welt zu erschließen und nachzufragen und mit anderen zu diskutieren.
Wenn sie nachfragen dürfen. Und wenn sie nicht,
aber das war
jetzt
wichtig.
Fragst du schon wieder.
Ja. Ja?
Und wenn die Eltern genervt sind, weil das Kind ja pausenlos in seinem Entdecken fragt, ja, und man vielleicht dann keine Antworten hat. Aber schau, was du jetzt gerade beschreibst, vor meinem geistigen Auge sind auch die Bilder der Kinder von der Volksschule oder vielleicht schon im Kindergarten, dann Volksschule, was so ganz typisch großes Interesse weckt. Also ich denke jetzt so an Kinder, die sich für das Weltall interessieren oder auch für Dinosaurier. Also dieser Hype, der ja immer mit Dinosauriers verbunden ist, ist ja eine Faszination. Ja. Und da gibt es ja durchaus, also ich habe da Kinder erlebt, die richtig Nerds sind, die dir wirklich Volksschulkinder, die dir schon die ganzen Dinosauriernamen aufzählen können.
Ja, auch
und
Lateinisch,
genau wissen, ganz richtig. Also, und ich frage mich jetzt, also das ist ja ein Interesse, das da geweckt ist, ja, also ein positives Nerdsein, eine Leidenschaft des Herausfindens, des Wissens, der Begeisterung. Und ich frage mich gerade, okay, das hat dieses Kind. Und wo findet sich das dann in der Schule?
Ja, wie können...
Oder wie lange muss das Kind auch warten, bis dann über Dinosaurier gesprochen wird?
Ich habe da ganz ein kleines ein negatives Beispiel. In unserer Schule waren wir sehr stolz darauf, dass wir das Projektarbeiten eingeführt haben, auch so einmal im Semester. Und ich habe immer so Plakate gesehen über das Mittelalter und habe mir gedacht, aha, wer macht das? Hatte eine Supplierstunde in dieser Klasse. Habe ich gesagt, ja, ich gratuliere euch. Ich habe gesehen, ihr macht ein Projekt zum Leben im Mittelalter. Dann haben sie alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, bitte erinnern Sie uns nicht daran. Und ich sage, was ist los? Ja, wir durften überhaupt nichts selber machen. Jede Stunde kam sie, das war ihre Lehrerin, herein und hatte wieder was Neues, was wir dazu bringen mussten, damit das ein schönes Plakat wird. Und es war überhaupt nichts von uns und das soll jetzt unser großes Mittelalterprojekt sein. Und stellen Sie sich vor, hat dann eine gesagt, stellen Sie sich vor, was die Lehrer jetzt noch mit uns machen. Und ich habe gesagt, was? Jetzt stecken Sie uns auch noch in mittelalterliche Kostüme. Stell dir vor.
Ja, das es ist gibt so, dann sicher schöne Fotos.
Ja, ja, das war auch ein, es war die ganze Schule stolz auf dieses Projekt. Das hat natürlich die Schülerinnen dann auch ein bisschen mitgerissen, weil es ja immer geheißen hat, die 6a und das Mittelalter und so. Aber ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Könnte man sich nicht damit zufrieden geben, dass Schülerinnen halt auch da, zum Beispiel in meiner Klasse hat es Mitleiter, haben sie sich vor allem für die Hexen interessiert und was war eine Hexe und dass das Hebammen waren und ich habe halt da sie unterstützt in dem, was sie interessiert hat und nicht als Lehrerin dauernd, damit das Jahr toll wird und so. Ja, da muss man halt Abstriche machen und akzeptieren, was aus Schülerinnen kommt. Das müssen wir nur lernen, glaube ich. Das können schon einige, aber das müssen wir noch mehr lernen. Nicht ich stehe am Prüfstand als Lehrerin und nicht ich werde gelobt über das Projekt, das meine Schülerinnen machen, sondern es geht um die Schülerinnen.
Ja, ja, über das, was in dem Prozess des Arbeitens passiert und wie die Zugänge sind. Aber mein, du sprichst natürlich an. Das spielt natürlich gerade heutzutage eine Rolle, wie wird es präsentiert und ist es dann wert, dass die Tafeln in der Aula perfekt bespielt werden, wo dann LehrerInnen eingreifen und dann eben noch die entsprechende Form und sich vielleicht dann auch am Wochenende hinsetzen und das selber noch gestalten, damit es dann wirklich entsprechend als Projekt für die Schule prestigeträchtig ist.
Also für mich ist ja das deswegen so ein Leidenschaftsthema, muss ich jetzt nur sagen, Benedikt, weil ich in diesem Punkt, was selbstständiges Arbeiten betrifft, meiner Meinung nach auch wirklich gut war. Weil da habe ich so viel geforscht und das war mir so wichtig. Und ich habe mir oft gedacht, wenn sich meine Kolleginnen und Kollegen einmal anschauen würden, was meine Schülerinnen und Schüler an Arbeiten abgeben. Weißt du, wenn die, wie ich zuerst gesagt habe, so eine Arbeit geschrieben haben nach eigenem, und da weiter geforscht. Sie mussten mir natürlich genauso vorher ein Konzept vorlegen. Ich bin eine ganze Stunde gesessen und die haben geschrieben und gearbeitet und sind nach der Reihe herausgekommen. Ich habe gefragt, welche Hilfsmittel sie verwenden, wo sie die Unterlagen haben. Ich habe ihnen, ja, habe sie halt auch unterstützt. Aber ich habe Arbeiten bekommen mit, was weiß ich, der hat ihren Opa dann auch einmal befragt zu dem, wie früher Schule war. Und der hat sich so gefreut, der hat ein Zeugnis in Kurrentschrift mitgebracht. Und das war alles so gestaltet. Die haben die schönste Arbeit im Semester, die sie geschrieben haben, war diese selbstständige Arbeit. Und die, jetzt erzähle ich das nur kurz, weil das ist so eine rührende Geschichte, weil die Eva kam her und sagte, mich interessiert, wie für meinen Opa die Zeit war, wo er in den Krieg musste. Und das will ich jetzt schreiben. Aber ich war schon zweimal beim Opa und er sagt nichts. Und ich war bei der Oma und die sagt auch nichts. Aber weil, wissen Sie, wenn ich mit dem Opa rede und der Opa nichts sagt, muss ich immer weinen. Dann habe ich gesagt, ja, Eva, ich verstehe dich gut, weil das ist halt oft so, dass erst die Enkelkinder auch wirklich den Zugang kriegen. Und wahrscheinlich spürst du da etwas, was eigentlich ganz im Innern der Opa spürt. Und dann hat die ihre Arbeit genannt, ich weine die Tränen meines Opas.
Wow.
Weißt du, und da denke ich mir, die schreibt mir heute noch ab und zu, es war keine besonders gute Schülerin, ja, jetzt von dem her, kognitiv und so. Aber das bringt's doch irgendwie so, ja. Und wenn dann noch irgendwer sagt, na ja, die Kosmeier, da tun sie halt irgendwas mit Gefühlen und so, weißt du, dann finde ich das so arg, weil für mich ist das hochprofessionell, ja. Und so hätte ich mir das halt auch gewünscht und so habe ich das, ich habe es ja so weitergezogen bis zur Matura, habe auch durchaus Lob auch bekommen über das, wie meine Denken, ja, von der Schulaufsicht. Und habe damals ja schon gewusst, das habe ich zuerst nicht fertig gesagt, was ja jetzt die KI macht. Ja. Ich will keine Arbeiten als Lehrerin, als Begleiterin im Lernprozess. Ich will doch keine Arbeiten haben, die irgendwer anderer vortrefflich geschrieben hat. Ich brauche es nicht, weil ich bin eh studiert und ich kenne mich mit einem Thema gut aus. Ja, kann vielleicht manches Interessante noch finden, aber das braucht die Schülerin für mich doch nicht schreiben.
Ja.
Sondern ich will wissen, was macht die mit dem? Und was löst das aus? Was glaubt sie, was das mit der Gesellschaft macht, irgendein Thema? Oder was das mit einer 18-jährigen Schülerin macht, wie sich das von mir aus im Klassenverband äußert? Oder im Leben in der Gemeinschaft oder in einer Stadt oder in Europa. Weißt du, das ist das Interessante für mich und nicht das Nachbeten von was, was wer anderer ja viel besser geschrieben hat, so wie du zuerst erzählst. Ja, das wird, wenn die auch super exzerpiert Dinge aus den Büchern von Freud und anderen.
Gut, sie hat sich damit auseinandergesetzt und das hat eine Legitimität.
Ja, natürlich.
Und das hat eine Legitimität, weil es nicht einfach nur kurzes Referat ist, sondern einen größeren Bogen hat. Darin sehe ich schon den Wert. Aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube einfach, dass Schule und wirklich diese Neugierde und diese Leidenschaft fürs Lernen und fürs Herausfinden fördern muss. Und genau. das ist die Vorbereitung und diese, den individuellen Zugang. Und ich glaube, dass das in dem Formalismus, so wie die VWA in der Praxis dann tatsächlich abläuft, wo es darum geht, eben zum richtigen Zeitpunkt das Thema zu bestimmen, das Thema festzulegen und. Das steht im Vordergrund, aber nicht, wie ist dann mein Zugang? Warum machst du dieses Thema? Ich glaube, dass da viele SchülerInnen auch sehr, muss man vielleicht auch sagen, weil halt dann die Lehrkräfte auch etwas überfordert sind, weil die SchülerInnen kommen mit einem Thema. Die Lehrkraft muss ja mal überhaupt jetzt einordnen, was ist das für ein Thema, kann ich das kann vielleicht auch aufs Erste, wenn das nicht in ihrem Fachgebiet ist, gar nicht abschätzen, ob das jetzt dann plötzlich grenzenlos ist. Und da sehe ich viele, viele Probleme, weil ich muss natürlich auch die SchülerInnen führen, dass sie dann nicht plötzlich da in einer völligen Überforderung endet, damit die Fragestellung auch ganz klar ist.
Ja.
Und diese Aspekte, die du genannt hast, was ist mein Zugang, die Fragestellung, warum wählst du dieses Thema oder warum schlägst du dieses Thema vor, das wird wahrscheinlich in dem ganzen Prozess gar nicht viel ausmachen.
Und das ist schlimm. Das war für mich das Wichtigste. Und ich finde schon, wir machen da zwar ein neues Thema auf, aber dieser Umgang mit der KI, da wird sich die Schule noch viel beschäftigen müssen. Mhm. Und da muss sie auch genau diese anderen Wege gehen, über die wir ja schon viel geredet haben. Mhm. Ich glaube auch, wir brauchen zum Thema selbstständiges Lernen einen eigenen Podcast, weil das übersteigt jetzt auch, glaube ich, diese Folge, wo wir über die VWA reden.
Aber lassen wir die Überschriften wirklich Motivation zum Neugierigsein.
Um das geht's.
Und eben und dann hingeführt auch zum selbstständigen und eigenständigen Lernen. Lassen wir das so da jetzt noch stehen.
Ja.
Elsbeth, danke.
Danke, Benedikt.